ARD.
Hallo und herzlich willkommen hier zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Heute mit Eneas Roch, dem Sternekoch der Statistik. Und, das weiß ich heute noch gar nicht, die zweite Person, die mit mir durch die Folge moderiert, die steht noch gar nicht fest. Die losen wir jetzt gleich aus. Und wenn ich wir sage, meine ich wir alle hier zusammen. Wir sind nämlich gar nicht in unserem üblichen Kabuff wie sonst, sondern wir sind live in Bochum, an der Ruhr-Uni Bochum, im schönen Bochum, falls ich das noch nicht gesagt habe. Bochum ist eine ganz tolle Stadt. Herbert Grönemeyer hat eine Hymne geschrieben für die Stadt. Sie heißt Alkohol. Und jetzt würde ich sagen, losen wir aus, wer zusammen jetzt mit mir durch die Folge moderiert. Ich habe zwei Lose vorbereitet. Wer mag denn hier mal unsere Losfee sein? Am Rand, die so, genau, die guckt schon weg. Ziehst du mal ein Los?
Oh, ja. Links, ja, das nehmen.
Einmal vorlesen, welcher Name da steht?
Sina!
Dankeschön. Hallo Sina.
Hallo Eneas.
Was hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe heute dabei Fledermäuse. Ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich gerne über Tiere rede, deswegen Tierthema, Fledermäuse, süß.
Ich habe auch ein Tierthema mitgebracht und zwar geht es um Eisbären.
Auch süß.
Eisbären haben ja dafür, dass sie Eisbären sind, ganz schön wenig Eis im Pelz. Falls das schon mal jemandem aufgefallen ist. So ein Eisbär geht ins eiskalte Wasser, taucht da rum, kommt wieder raus. Draußen ist es eiskalt und trotzdem hat er kein Eis im Pelz. Was ist sein Beauty-Geheimnis? Woher kommt der Anti-Eis-Effekt vom Eisbär? Das wurde jetzt von einem internationalen Forschungsteam herausgefunden. Hast du eine Idee, was das Beauty-Geheimnis vom Eisbär sein könnte?
Also es gibt ja so Kryosaunen, das ist ja auch gut für die Haut und für die Schönheit. Vielleicht ist die Kälte einfach an sich das Geheimnis.
Das müsste dann ja für alle Tiere gelten. Das wurde noch nicht untersucht, glaube ich. Hier geht es nur explizit um den Eisbär. Ich habe gedacht, ist ja klar, der Eisbär ist ja ein Säugetier, der ist warm. Mhm. Der taut einfach selber sein Eis weg. Mhm. Aber das ist nicht so, denn der Eisbär ist super dick und speckig. Und sehr gut isoliert und außen an der Oberfläche seines Pelzes hat er praktisch Umgebungstemperatur. Also seine Körperwärme geht gar nicht bis nach außen raus. Und wenn draußen minus 40 Grad sind, hat der Eisbär an seiner Oberfläche halt auch ungefähr minus 40 Grad. Das Geheimnis, warum da kein Eis festfriert, ist sein Talg.
Sein Talg?
Ja, sein Haarfett.
Ah, also ja. Also Moment, wie ist es überhaupt aufgebaut beim Eisbär? Also man hat die... Unter der Haut ist dann die Fettschicht erstmal und darüber ist dann das Fell und da ist
nicht
noch der Talg dazwischen.
Nicht umgekehrt, genau. Ja. Also er hat nahe der Haarwurzeln Talgdrüsen und die produzieren Talg, wie der Name schon sagt. Mhm. Und dieses Zeug schützt davor, dass er vereist. Das ist insofern eine wichtige wissenschaftliche Arbeit, als dass man bisher schon alles Mögliche über das Eisbärfell weiß. Die thermischen Eigenschaften sind gut untersucht, die optischen Eigenschaften, man weiß eigentlich alles, nur man weiß noch nicht die Anti-Eis-Eigenschaften. Das wurde jetzt erstmals gemacht. Weißt du zufällig, wie der Eisbär auf Latein heißt?
Ursa Frosta. Nein, ich weiß es nicht.
Das ist der gerne Tiefkühlessen isst. Ursus Maritimus heißt er.
Maritimus?
Ursus Maritimus. Klingt so ein bisschen wie von der Nordseeküste, ne? Moin Moin.
Ja. Naja, wird er ja auch irgendwann sein, ne? Also dann gibt es halt nicht mehr so viel Eis, sondern halt nur noch Wasser.
Ich finde, es ist wichtig zu klären, ob er überhaupt Anti-Eis-Eigenschaften hat, ob man da nicht in einem Irrtum aufgesessen ist. Ich habe das einfach mal so behauptet, keiner hier hat widersprochen. Und das ist erstmal indigenes Wissen. Man weiß ungefähr schon seit 100 Jahren, dass so eine Hose aus Eisbärfell total gut ist, dass man da den Schnee so abbürsten kann. Man weiß auch, also mit Mann meine ich die Inuit, dass man die möglichst nicht wäscht, die Eisbärenhose. Und wenn man sich so anguckt, was der Eisbär so tut den ganzen Tag, er robbt auf seinem Bauch, wenn er eine Robbe jagen will. Also der springt ins Wasser und er schüttelt sich und das Eis ist weg. Also die AutorInnen sagen hier, das ist nicht nur indigenes Wissen, das ist auch gut durch Beobachtung abgesichert. Er hat wirklich eine Anti-Eis-Eigenschaft. Und das wollen wir jetzt mal nachmessen. Wir messen das durch drei Eigenschaften nach. Einmal die Eishaftfestigkeit, einmal die Hydrophobizität, also wie gut da Wasser abgewiesen wird, und wie gut das Eisbärenfell Gefrierverzögerung macht. Also ob das Wasser vielleicht bei ihm einfach schlechter gefriert. Dazu haben sie Eisbärfell genommen und haben ein paar Proben von Eisbärfell an einem Eisblock festgefroren und dann gemessen, wie viel Kraft ist nötig, um das Eisbärfell vom Eisblock abzureißen. Und sie haben das gemacht mit gewaschenem und ungewaschenem Eisbärfell und sie haben es danach auch verglichen mit Skifell.
Mit was?
Habe ich auch gedacht. Weiß einer, was Skifell ist?
Skifell?
Es ist kein Film mit James Bond. Es ist das, was man sich, ich bin kein Skifahrer. Es ist das,
ich bin Skifahrerin, aber ich weiß nicht, was Skifell ist.
Es heißt offenbar auch Steigfell. Das machst du dir unter deine Tourenskier und kannst dann damit irgendwie gut so einen Berg hochsteigen. Und
okay. Also das hat auch so anti-eishaftende
Genau, genau. Das ist in der Regel synthetisch hergestellt und da sind noch Chemikalien drin. Und man hat das verglichen und sagt, oh ja, das ungewaschene Eisbärfell, das ist ähnlich leicht vom Eis abzulösen wie so ein chemisch behandeltes Skifell. Mhm. So, jetzt wollen wir noch wissen, ist das eigentlich eine allgemeine Talgeigenschaft? Also könnte es auch mein Talg und dein Talg? Oder ist es wirklich was ganz Besonderes, was nur der Eisbär kann? Und es wurde natürlich untersucht. Sie haben verglichen mit menschlichem Haar und einer der Autoren hat sich für diese Studie 6 Tage lang die Haare nicht gewaschen, hat sich dann eine Glatze rasiert und hat diese Haare
schön auch durchgetalkten Haare
auch untersucht, auch genau wie beim Eisbär, ein Teil gewaschen, ein Teil nicht gewaschen. Mhm. Und sie stellen fest, dass Eis haftet beim Menschen in normalem Haar wie in gewaschenem Haar. Also es ist tatsächlich die ganz besondere Eigenschaft vom Eisbärtalg.
Ja, also ich kann mir weiterhin die Haare waschen beim Skifahren.
Würde ich raten, ja. Okay. Sie haben das chemisch genau aufgedröselt, woran das jetzt liegt. Sie haben da verschiedene Spektroskopiemethoden gemacht und sich angeguckt, was macht den Eisbärentalg eigentlich so besonders? Und sie haben festgestellt, langkettige Fettsäuren sind da drin, Arachinsäure, nie gehört. Viel Cholesterin ist ja eigentlich schlecht, aber für einen Eisbär offenbar gut. Und sie fanden nicht Squalen. Das ist deswegen so besonders, weil das ein typischer Talg-Inhaltsstoff ist. Also Squalen findet man im Menschentalg, man findet es auch im Seeottertalg. Interessant, was man alles wissen kann. Squalen hat eine coole Summenformel. C30H50 kann man sich ja vielleicht mal merken, falls man danach gefragt wird. Und sie konnten nachweisen, dass das Squalen halt sehr stark an Eis haftet und dass der Eisbär wenig Squalen hat. Das ist offenbar auch noch mit Grund dafür, dass sein Pelz prima Anti-Eis-Eigenschaften hat. So, was ist jetzt cool an der ganzen Sache für uns? Für den Eisbär ist es natürlich klasse, dass er nicht da auf seiner Eisscholle festfriert.
Ich wollte nochmal sagen, ich finde es auch gerade crazy, weil die haben natürlich Eisbärfell genommen von Eisbären, die nicht mehr leben. Also ne, als sie das Fell ans Eis festgeklebt haben und so, ne, das war ja Fell von einem toten Eisbär. So. Und das geht auch, wenn das nicht weiter durchbrüht. War es nicht?
Nein, wo die Proben herkommen, das hat mich auch beim Lesen, habe ich auch gedacht, Sekunde mal, woher nimmt man eigentlich so viel Eisbärfell, gewaschenes wie ungewaschenes?
Ja, ja, genau. Sie
haben echte Eisbären betäubt.
Oh nein.
6 wilde Eisbären aus Norwegen. Sie haben sie betäubt und haben Haarproben von jedem betäubten Bären genommen aus einem Bereich von 10 bis 20 Zentimeter seitlich der Schwanzbasis. Und ich finde, das ist schon eine methodische Schwäche, wenn der Wissenschaftler zum Vergleich sein Haupthaar abrasiert. Ja. Das kann man doch nicht vergleichen.
Aber vielleicht, das kann man vielleicht schon vergleichen, weil bei uns sind das ja unterschiedliche Haarpartien.
Ich finde, er sollte auch 10 bis 20 Zentimeter.
Ja, aber vielleicht ist es bei Gesamtfell nochmal was anderes, weißt du? Also vielleicht sind die Eigenschaften vom Haupthaar, heißt es Haupthaar auf dem Kopf vom Eisbär, ich weiß nicht, vielleicht sind die genauso wie hinten an der Schwanzspitze.
Das Haupthaar vom Eisbär ist doch, glaube ich, von Kopf bis Fuß ein Haupthaar,
ja, genau,
oder?
Deswegen meine ich, es ist ein Haupthaar, deswegen ist es völlig egal, was wir bei Menschen nehmen, weil es auch vergleichbar ist mit dem Haupthaar an der Eisbär. Wo? Eisbär? Über dem Po? Oder
20 Zentimeter, 10 bis 20 Zentimeter am Schwanzansatz, oder was hatte ich gerade gesagt?
Ja, irgendwo da auf jeden Fall in dem Bereich.
An der
aber wahrscheinlich ist es genau das Gleiche.
Schwanzbasis.
Das kann man
Schwanzbasis klingt wie Schwanzansatz.
Schwanzbasis.
Okay. Man merkt, ich habe nicht meinen Abschluss in Biologie gemacht, sonst wüsste ich das noch viel besser. Aber das ist jetzt auch nicht nur für BiologInnen interessant, sondern für uns alle. Denn jetzt, wo wir wissen, was der Eisbärentalg so Besonderes kann, sind ja ganz viele Dinge damit denkbar, was man damit anstellen könnte. Neue, nachhaltigere Anti-Eis-Beschichtungen nämlich. In der Industrie und beim Skifahren und bei einer Regenjacke, beim Skianzug, bei Pfannen, bei Skiwachsen benutzt man normalerweise per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, das Kürzel ist PFAS, PFAS. Und das ist ein ganz feines Zeug. Das PFAS, das ist nämlich umwelt- und gesundheitsschädlich. Es ist biologisch nicht abbaubar. Es kann sich im menschlichen Körper anreichern. Also es hat auch einen Spitznamen, man sagt dazu Ewigkeitschemikalien. Damit ist eigentlich alles gesagt. Mhm. Ich habe gelesen, der durchschnittliche Preis, wenn ich das kaufe, ist 20 Euro pro Kilo. Und die durchschnittlichen Kosten, die das an Gesundheitskosten verursacht, sind 20.000 Euro pro Kilo.
Ja, da bräuchten wir eine nachhaltigere Alternative. Aber du meinst mit nachhaltig jetzt, dass man diesen Teig irgendwie künstlich herstellt, oder? Weil Eisbären gibt es ja nicht mehr so viele, dann ist auch nicht so nachhaltig, oder? Also.
Ja, was man jetzt damit macht, das wäre noch eine Überlegung wert, ob man sagt, wir
also wir können jetzt nicht Eisbären jagen, damit wir besser, dass wir beim Skifahren weniger Haftung haben.
Da der Teig ja nachproduziert wird, wäre es auch schon blöd, seinen Teiglieferanten zu erschießen.
Ja, okay.
Ich würde den Eisbären regelmäßig mit einem Nissenkamm kämmen und bestimmt schnurrt er dann auch und den frisch gewonnenen Teig dann zum Skifahren benutzen.
Okay, also brauchen wir eine Eisbärfarm.
Man kann ja auch jetzt, wo man weiß, was für ein Zeug da drin ist, in die Richtung weiterforschen. Mhm. Wobei, wir sehen ja jetzt mal wieder, die Natur ist einfach das bessere Patentamt. Wir brauchen gar nicht so viel Zeug uns überlegen. Wir können einfach gucken, was macht die Natur.
Ja, Bionik. Ja. For the win.
Ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, was man damit macht, wenn man dann rausgefunden hat, aha, das genau sind die Inhaltsstoffe, du kannst damit jetzt neue Beschichtungen machen, du kannst auch für dein eigenes, ne, irgendwie Hair Repair, Polar Bear Edition, die neue Lipidformel mit Anti-Eis-Komplex. So.
Ja, obwohl es natürlich auch immer sehr schick aussieht, wenn man so Eiskristalle im Haar hat. Ne?
Stimmt, so You Are Frozen.
Ja, genau.
Als ich das gelesen habe, habe ich mich an meine Uni-Zeit zurückerinnert und habe gedacht, Promotion ist einfach eine harte Zeit. Ich bin super froh, dass ich in Mathematik promoviert habe. Vielleicht in einem anderen Fach wäre der Kelch auch an mir nicht vorübergegangen, ja, dass ich mir eine Glatze schneidern muss oder die talgigen Haare meines Betreuers unter Mikroskop untersuchen muss. Das ist kein Zuckerschlecken, Promotion. Aber was lernen wir hier raus? Vielleicht weniger nach höherem Streben, einfach seltener waschen.
Gut, kommen wir zum nächsten tierischen Thema. Fledermäuse. Es war eine super Nachricht, die ich gelesen habe. Fledermäuse leuchten nämlich, wenn man sie mit UV-Strahlung bestrahlt, grün. Und keiner weiß, warum. Das ist, das fand ich super. Also, warum macht man das überhaupt?
Ist das ein Zufallsbefund gewesen?
Ja,
oder?
Ja, habe ich mich auch gefragt. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, haben die dieses grünliche Leuchten so in einer ganz geringen Intensität schon mal irgendwo gesehen bei einer Fledermaus. Und dann haben sie gedacht, okay, forschen wir mal ein bisschen tiefer da drin. Aber die Forschung dazu müssen wir auf jeden Fall was erzählen, weil das Ding ist, man weiß ja nicht, warum sie es machen. Also warum sollte man grün leuchten? Was hat das für einen Vorteil? Um es genau zu sagen, geht es um nordamerikanische Fledermäuse. Das ist eine amerikanische Studie, University of Georgia. Und die haben 60 tote Fledermäuse, muss man dazu sagen. 60 präparierte tote Fledermäuse genommen.
Wir wissen also gar nicht, ob lebendige Fledermäuse auch leuchten.
Doch, tun sie auch. Okay. Und ich kann ja auch sagen, warum man sich da noch sicherer sein kann, weil die präparierten Fledermäuse waren zwischen 22 und 103 Jahre alte Präparate. Also es ist eine 100 Jahre alte Fledermaus teilweise dabei gehabt. Alles ausgeliehen aus dem Georgia Museum of Natural History. 6 cool. verschiedene Arten von Fledermäusen. Genau, und alle eben mit 410 Nanometer angestrahlt und dann das, was zurückkam, war grünes Licht und zwar bei wirklich allen. Flügel leuchten, die Hinterbeine leuchten, das Patagium, das ist diese Haut zwischen den Flügeln, das leuchtet
das?
Auch. Patagium. Mhm. Und die haben alle, sagt das Spektrometer, 520 bis 552 Nanometer zurückgeleuchtet, das ist grün.
Ich weiß.
Ja, du weißt das. deswegen sage ich es nochmal. Warum sie es machen, das weiß man nicht.
Man kann die Fledermäuse auch schlecht fragen, weil sie schon tot sind.
Das stimmt. Ja. Warum machst du das, Fledermaus? Keine Antwort. Ja. Was ich eigentlich so gelernt habe in meinem Leben ist, alles, egal ob es Verhalten ist oder irgendwie das Aussehen, also irgendwelche morphologischen Merkmale oder so bei Tieren, auch bei Menschen, scheißegal, du kannst alles meistens zurückführen auf entweder es geht um Fressen oder Jagdverhalten. Das ist der Grund, warum irgendwas bei Tieren so ist. Es geht um Fortpflanzung, ist das zweite. Und das dritte ist ja meistens dann irgendwie vielleicht als Schutz oder so, damit man nicht gut erkannt wird.
auch im weitesten Sinne dann fressen, halt nicht gefressen werden.
Ja, ja,
werden,
genau, ne? Gehört ja eigentlich auch in die Kategorie.
Also überleben, fressen. Überleben im weitesten Sinne.
Überleben,
ne?
Ja. Genau. Aber was halt krass ist, diese 60 Präparate leuchten alle grün, egal ob sie 100 Jahre alte Fledermaus war oder die 20 Jahre alte Fledermaus. Es war auch völlig egal, welches Geschlecht die Fledermäuse hatten und auch artübergreifend, also jede dieser Viecher leuchtet grün, wenn du UV-Licht draufballerst. Ja, und so hast du ja nicht wirklich irgendwie so einen Anhaltspunkt, warum? Warum leuchtet das Vieh grün? Es kann ja nicht sein wegen Fortpflanzung oder so, also ist zumindest jetzt nicht offensichtlich, weil...
Es leuchtet ja auch nur grün zurück, es leuchtet nicht von sich aus grün.
Richtig,
ja.
Richtig, ganz wichtig, ne? Also das produziert nicht plötzlich so ein grünes Licht, das ist nicht eine fliegende Lampe oder so, sondern du musst es erst mit UV-Licht anregen und dann kommt eben grünes Licht zurück. Ne? Das hat man ja manchmal so, es ist glaube ich Lumineszenz, ich bin da auch immer ganz unsicher, welcher Begriff da jetzt am besten passt. Hier hat man...
Keine Ahnung, gerade habe ich reingetrötet, ich weiß, wie viel Nanometer grünes Licht ist, aber da muss ich auch immer, da muss ich auch mal ein bisschen...
Das stimmt, aber auf jeden Fall ist es in dem Sinne so, dass die Fledermaus erstmal irgendwie was braucht. Ne? Die Moleküle.
Fluoreszenz ist, glaube ich, angeregt. Ne?
Weiß es jemand hier? Wir sind hier an der Universität. Der Unterschied Lumineszenz, Fluoreszenz.
Sehr gute Idee, das Publikum.
Vielleicht an der Kaffeetheke? Weiß jemand den Unterschied? Nee?
Jetzt gucken alles alle
wird bestellt.
Weg.
Okay, ja. Alles klar.
Würde ich aber auch so machen.
Ist ja auch egal, das Vieh leuchtet und darum geht es so. Und warum die jetzt leuchten, keine Ahnung, könnte ja auch sein, dass sie sich zum Beispiel, manche Fledermäuse leben ja in Wäldern, ne, im Blattwerk, ne, da ist es grün, wäre ja ein guter Schutz.
Sie werden bestrahlt mit Licht auch.
Mit also UV-Licht.
Mit UV-Licht. Ist es, UV-Licht ist ja im Prinzip jetzt schlecht, auch für Hautalterung. Vielleicht ist es ein Warnmechanismus. Die Fledermaus fliegt bumsfidel durch den Wald. Mhm. Irgendwo ist eine UV-Strahlung, eine gefährliche UV-Strahlung. Sie merkt schon, oh nein, meine Haut altert, ich bekomme Falten. Und sie leuchtet grün als Warnung, dass andere wissen, oh, da lieber nicht hin.
Okay, das ist also ein, wir sind nicht bei Fressen oder Fortpflanzung, sondern bei Eitelkeit.
Nee, auch Lebensgefahr.
Auch Lebensgefahr, ne? Ach so, stimmt, also, ist ja nicht gesund.
Gefährliche Strahlung.
Ja, ist aber auch egal, ob die Viecher irgendwie in Höhlen sind oder in Bäumen. Also es ist völlig egal, sie leuchten grün. So. Und was ich aber an der Studie ganz spannend fand, in der Einleitung haben sie das nämlich schon geschrieben, weil sie ja eben nicht wissen, was der Nutzen von diesem grünen Leuchten ist. Da stand, however, there is also the possibility that photolumineszenz, so heißt es in dem Paper, serves no explicit ecological function. Und das finde ich... eine super Antwort.
Es ist Party, es ist ein Party-Effekt.
Nein, es hat gar keinen Nutzen. Also ja, vielleicht Party ist ja auch egal, ne? Oh, leuchtet schön grün, egal. Es hat vielleicht einfach gar keinen Nutzen.
So oder wie Brustwarzen bei Männern.
Genau, zum Beispiel.
Es gab irgendwann mal in der Entwicklung der Fledermaus gab es einen Punkt, an dem es sinnvoll gewesen wäre zu leuchten.
Ja.
Sie hat sich diese Fähigkeit angeeignet. Mhm. Und jetzt wird sie nicht mehr los.
Genau, weil alle 6 Arten, die aus dieser Linie entstanden sind, die leuchten halt weiter grün, aber es stört auch nicht, deswegen hat es sich auch nicht wegentwickelt. Das ist, wie du sagst, genau bei Menschen ja auch oder bei anderen Säugetieren. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir haben ja auch rudimentäre Organe und Merkmale, die wir nicht mehr brauchen, also außer Brustwarzen jetzt bei dir. Aber zum Beispiel haben wir hier so einen kleinen Höcker am Ohr, vielleicht, wenn ihr mal alle fühlt. Da ist an der Ohrmuschel innen so eine kleine Erhebung. Das ist jetzt ein sehr minimales, rudimentäres Organ. Aber das ist, weil Vorfahren von uns eben noch spitzere Ohren hatten. Das hat sich dahin so zurückentwickelt. Oder die Nickhaut. Kennst du die Nickhaut?
Nein.
Das ist so dieses dritte Augenlid. Das haben manche Tiere, wie Vögel zum Beispiel, da kennt man das. Diese dritte...
Ach, das klappt dann so manchmal. Genau. Ja, so scheibenwischermäßig rein.
Ja, genau. Raus, ja. Ne? Also, dass er einfach das immer so zumacht. Ne? Das haben wir ja auch noch so ganz, ganz rudimentär so an der Ecke. Brauchen wir aber nicht.
Ich hätte
nicht
jetzt
mehr
gesagt, ich nicht, ich habe das noch nie gesehen, aber...
Ja, so, einfach so ein Rest, weißt du, du hattest es nicht, aber so einen kleinen Rest hast du da noch übrig.
Krass.
Ja. Oder, was ich total mindblowing fand, bei ich glaube, Grönlandwale sind es. Hast du mal das Skelett vom Grönlandwal gesehen?
Ich habe mal den Penis von einem Grönlandwal gesehen.
Auch, aber wichtig, braucht er weiterhin, aber beim Skelett...
Braucht man beides übrigens.
Beim Skelett hat er einfach einen Ober- und einen Unterschenkel. Und Grönlandwale laufen nicht so viel.
Nee. Hat sich nicht gelohnt, es zurückzubauen.
Hat sich nicht gelohnt, genau. Aber das finde ich eigentlich, also ich finde es eigentlich sehr, sehr
gut. Dann bin ich auch noch irgendwo so einen Schwanzansatz, wo ich gerade schon gesagt habe, 10 bis 20 Zentimeter von der Schwanzbasis soll man nächstes Mal die Haare sammeln.
Genau, die Schwanzbasis, Schwanzwirbelsäule, Verlängerungen haben wir auch noch, das Steißbein brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Richtig. Und vielleicht ist das einfach der Grund. Vielleicht, wie du gesagt hast, weil die Fledermaus sah schön aus in grün damals, hat irgendwas gebracht damals, jetzt ist es halt egal und es ist halt geblieben.
Wir sind heute live an der Ruhr-Uni Bochum. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen und haben gedacht, wir machen mal mit dem wissenschaftsgierigen Publikum ein Live-Experiment. aus einer aktuellen Studie vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, nie gehört, in Frankfurt am Main. Sind denn heute Leute vom Max-Planck-Institut aus Bochum da? Zufällig sehe ich jemanden, das ist sehr löblich, da werde ich auf jeden Fall in der Generalverwaltung das mal lobend erwähnen. Das ist richtig, dass hier zugehört wird. Also das MPI für empirische Ästhetik in Frankfurt und die Universität für angewandte Kunst in Wien. Die haben ein Experiment gemacht, es geht darum, Stimmen zu bewerten und das mache ich jetzt einfach mal mit euch. Ihr hört jetzt ein paar Mal einen Satz und der Satz lautet: Kids are talking by the door. Und ihr sollt bewerten, ist die Stimme, die ich da höre, attraktiv oder nicht? Wenn ihr jetzt fragt, was ist denn für mich attraktiv, das ist unter anderem Teil der Studie, dass das nicht verraten wird, sondern einfach mit dem euch eigenen Begriff von Attraktivität sagt ihr jetzt, jawohl, attraktiv oder no, nicht attraktiv. Ich gehe mal als DJ hier rüber und gib mal das Pult. Ich lege jetzt hier fett auf.
Wie viele Stimmen sind das jetzt?
Es sind sechs Stimmen. Sechs verschiedene Stimmen. Und ich würde einfach sagen, wir machen Handzeichen. Ich spiele dir einfach jetzt jede Stimme ab, das ist ja nur ein Satz. Und wer die attraktiv findet, der meldet sich. Stimme Nummer eins.
Kids are talking by the door.
Keiner?
Klingt so nach Verwaltung für mich.
Kids are talking by the door.
Hm, und?
War das dieselbe?
Nee.
Echt nicht? Das klang genauso.
Also gleich unattraktiv?
Ja.
Kids are talking by the door.
Ich sehe so gemischte Gesichtsausdrücke. Auch nicht, findet keiner attraktiv, diese Stimme. Stimme 4.
Kids are talking by the door.
Vielleicht ist das ein bisschen wie bei, wie heißen diese Dating-Shows? Wo man mehrere Kandidaten, Herzblatt, ja. Vielleicht warten erstmal alle, bis alle Kandidaten da waren und dann...
Sich nicht zu früh entscheiden, ne? Nicht zu früh sagen, ja. Den fand ich gut.
Kids are talking by the door.
Mm. Ja? By the door, okay.
Das burnt bei dir? Aha, da, eine Meldung. Also hier, Stimme
ja,
Nummer
5. Anderthalb. Meldung, ja.
Stimme Nummer 5, interessant. Letzte Stimme.
Kids are talking by the door.
Oh, ich will auch nicht beeinflussen. Okay,
zwei.
Okay.
Ach, auch für 5, okay. Es hat sich jemand mit einer 5 gemeldet, aber ich dachte, das wäre hier. Hier, hallo, die letzte Stimme. Okay, also das ist, ich notiere als Notar der Show, Stimme 5. Ja. Wie in der echten Studie vom MPI auch, verrate ich euch jetzt, nicht alle dieser Stimmen kamen von echten Menschen. Einige dieser Stimmen kamen schnöde aus dem Computer. Die Originalstudie war ein bisschen umfangreicher. Also man durfte sich die Stimmen so oft anhören, wie man wollte. Es waren auch nicht nur 6 Aufnahmen, es waren 32. Es wurde auch noch mehr gefragt, nämlich nicht nur findet ihr die Stimme attraktiv, sondern auch würdet ihr mit der Person gerne mal zu tun haben. Anhand dessen wurde dann auch gezeigt, das kann ich schon mal verraten als Ergebnis, Attraktivität und mit jemandem zu tun haben wollen korreliert. Surprise, surprise.
Ehrlich? Okay. Ja doch, klar, macht Sinn.
Ja. Ich spiele euch jetzt die Stimmen alle nochmal vor, alle gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, sondern alle nacheinander, das ist vielleicht etwas geschickter. Und ihr versucht euch zu merken oder zu sagen, welche sind KI und welche nicht. Ich würde sagen, ihr meldet euch bei denen, die KI sind.
Kids are talking by the door.
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 Also ich habe mich bei 1, 3 und 4 gemeldet, glaube ich.
Es wird gerade reingerufen, dass angeblich Stimme Nummer 4 ich gewesen bin. Ja, es stimmt, ich habe meine eigene Stimme hier reingemogelt.
Ehrlich?
Das war die, wo du gerade so total angewidert geguckt hast.
Ehrlich? Kann ich die nochmal abspielen?
Ja, spiel Stimme Nummer 4 nochmal ab.
Kids are talking by the door.
Ich fass es nicht. Das hat mich richtig genatzt, ey. Hätte ich niemals gedacht.
Gruselig, ne?
Ja.
Richtig, richtig unsympathisch.
Nein, gruselig, dass ich es nicht erkannt habe. Also ich höre dich jetzt nicht zum ersten Mal. Das ist schon. Aber so redest du normalerweise nie, Elias.
So rede ich nicht?
Nein.
Mhm. Ich war gerade geschockt, dass ja im Prinzip bis auf die letzte Stimme, fast bei jeder Stimme, es hier nennenswert Meldungen im Publikum gab, von wegen, das ist KI. Das zeigt ja, dass diese Stimmen sehr gut sind. Wir haben hier in dem Sample, was ich euch gegeben habe, ungefähr 50-50 gehabt. Also KI waren Stimme 2, 3 und 5. Und Stimme 1, 4 und 6 waren echte SchauspielerInnen. In der Studie war das so, dass die menschlichen Stimmen zu 86% korrekt als menschlich erkannt wurden, war hier ja nicht. Und KI-Stimmen wurden sehr unterschiedlich gut erkannt. Es hängt sehr von der Stimme ab. Es gibt einige, da fällt man sehr leicht rein. Die wird fast immer für menschlich gehalten. Es gibt andere Stimmen in der Studie, die wurden sofort enttarnt als KI. Was ziemlich witzig ist, ist, dass in der Studie auch noch verschiedene Emotionen man raushören sollte. Man sollte sagen, oh ja, die Stimme klingt eher freundlich oder eher wütend. Mhm. Und besonders oft haben sich die Leute von der KI täuschen lassen, wenn die KI wütend gesprochen hat.
Dann dachte man, das ist ein Mensch.
Ja. Also wenn KI rumschnauzt, offensichtlich halten wir sie für menschlich. Ja. Attraktivität war in der Studie auch sehr unterschiedlich. Insgesamt wurden menschliche Stimmen etwas attraktiver empfunden. Die Autoren merken an, menschliche Wahrnehmung und Kognition werden geformt durch unsere Interaktion mit Umwelt und unsere Erfahrungen. Und wenn wir jetzt öfter mit KI-Stimmen zu tun haben, hätte das soziale und kognitive Folgen. Und die müssten noch genauer untersucht werden. Ich finde das ganze Heitere, finde ich die Siri attraktiv oder nicht, kippt jetzt sehr ins Dystopische. Mhm. Aber tatsächlich, beim Online-Dating ist es, glaube ich, ganz normal, dass man nicht so ein echtes Foto da hochlädt. Demnächst kannst du auch einfach eine KI-Stimme nehmen.
Ja.
Für die perfekte Enttäuschung, wenn man sich dann in Real Life trifft. Ne? Hallo, ich bin der mit dem charismatischen Stimmprofil. Ich habe ein anderes Foto hochgeladen, ist dir vielleicht schon aufgefallen?
Okay, jetzt wird mir einiges klar, warum ich deine Stimme eben nicht erkannt habe. Ich wusste nicht, dass du dieses Talent hast, ehrlich gesagt. Sehr gut.
Ja, ich finde, wir sollten auch in Zukunft, wenn wir so eine Videokonferenz machen, da ist ja ohnehin schon so ein Beauty-Filter drauf, auch gleich uns
ja.
gleich eine Stimmoptimierung dazu kaufen. Kannst du anklicken irgendwie hier, ich nehme fürs Bewerbungsgespräch so businessneutral mit leichter Dominanz.
Ja, oder ja. Wenn man ein Gespräch auf Englisch hat oder so, dann natürlich auch perfektes Englisch.
Auf
mit
jeden
so
Fall.
Einem australischen Dialekt vielleicht hätte ich gerne. Das finde ich gut.
Ich habe das tatsächlich letztens mal gemacht. Ich habe meine Stimme klonen lassen und die dann in anderen Sprachen abgespielt. Ich kann ja mal ein Beispiel mitbringen hier. Es geht darum, ich habe dann beschrieben, wie man KI-Avatar erzeugt über eine bestimmte Plattform, dass man dann ein Foto hochlädt und aus dem Foto wird dann der KI-Avatar erzeugt. Und die haben dann halt auch meine Stimme geklont und ich habe sehr umfangreich Beispielmaterial da eingetütet, unsere Podcast-Folgen. Und daraus sollte dann die KI meine Stimme klonen. Vielleicht nehmen wir erst einmal, wie es auf Deutsch klingt.
Um einen Avatar von sich zu machen, meldet man sich zuerst auf der Webseite an. Dann lädt man ein gut beleuchtetes Foto oder ein kurzes Video hoch, auf dem man frontal zu sehen ist und klar spricht. Die Software erstellt daraus automatisch einen digitalen Avatar, der so aussieht wie man selbst.
Und, klinge ich so?
Ich sag da gar nichts mehr. Noch nicht.
Also ich war geschockt. Das ist einer der besten Anbieter derzeit. Also das würde ich nicht benutzen. Ich finde, das klingt extrem roboterhaft. Also der Stimmklang ist, glaube ich, ganz gut getroffen. Aber was sagt das Publikum? Ist das meine Stimme? Nee? Die Melodie passt nicht.
Hey, ich finde total, weil das war ja so Sprechertext. Also so redest du ja nicht normal mit mir oder auch nicht hier in der Podcast-Folge.
Nein, findest du nicht, dass ich so spreche normal?
Als hättest du so einen SWR-Beitrag eingesprochen, irgendeine Doku oder so.
Ja, jedenfalls kann man auch beliebig Sprachen anklicken und so klinge ich mit meiner Stimme KI-mäßig auf Französisch.
Pour créer son avatar, il faut d'abord s'inscrire sur le site web. Ensuite, il faut télécharger une photo bien éclairée ou une courte vidéo sur laquelle on apparaît de face et où l'on parle clairement. Le logiciel crée alors automatiquement un avatar numérique qui vous ressemble.
Ich dachte erst, es ist holländisch.
Und ressemblet das?
Bien sûr.
Ja, also ich finde, die Aussprache war ziemlich gut, aber also wenn ich nicht mehr...
Kannst du das beurteilen? Kannst du Französisch?
Ich kann Französisch, aber nicht so gut.
Okay. Ja, also ich finde, es klingt sehr echt. Ich habe auch tatsächlich beim ersten gedacht, dass es echt ist. Aber ich höre anscheinend gar nichts richtig.
Wir müssen noch mal ganz kurz über die Studie sprechen. Der Beispielsatz Kids are talking by the door, der muss natürlich Nonsens sein, damit man nicht irgendwie anfängt, da was rumzudenken und sich dann gar nicht auf die Stimme konzentriert. Das sind ja solche Sätze wie, das Pferd frisst keinen Gurkensalat und so. Mhm. Aber ich finde, so ein bisschen realistischer sollte es schon sein. Denn alle Leute, die Kinder haben, wissen, dass Kinder niemals by the door talken. Ja, also die realistischeren Sätze wären eher Kids are making horrible noise by the door oder Kids are destroying furniture by the door. Möchtest du noch was zum Thema Stimme sagen oder feuern wir noch einen Trainer ab?
Also ich bin von mir selber total enttäuscht, muss ich sagen.
Ich auch.
Dass ich es nicht... Du bist auch von mir enttäuscht? Alles klar.
Hast du gedacht, dass ich bin eine KI?
Ja, ich dachte, das ist echt. Und ich meine es auch wirklich ernst, aber ich habe echt das Gefühl, so mein Hörvermögen ist eh ein bisschen schlechter geworden, deswegen.
Das ist aber normal ab.
Ja, ab. Nein. Trenner.
Schlussmusik.
So, ich glaube, das reicht jetzt, oder?
Ich habe genug, ja. Du auch?
Ja, ich hab auch genug. Das ist übrigens meine echte Stimme.
Gut zu wissen.
Ja, also die Leute sehen ja, dass ich rede, aber wenn die Leute die Aufnahme hören, wissen die ja gar nicht, ob ich einfach heute frei gemacht habe und ein KI hier reingesetzt habe.
Da wir uns auch sehr selten live sehen, können wir auch nur heute wirklich sagen, ja, das sind wir, die wir hier sprechen. Vorzeugen.
Richtig. Schön, dass du hier bist, Ineas.
Schön, dass du hier bist, Ina. Schön, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank an die Ruhr-Uni und ans AKFÖ.
Danke euch. Tschüss.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Was passiert da eigentlich gerade in der Bundespolitik? Wie funktioniert das alles und wo hakt es? Wenn ihr euch das auch fragt, dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Linda Zervakis und ich suche im Podcast Berlin Code jede Woche Antworten darauf. Und die kommen von denen, die dicht dabei sind, wenn etwas passiert. Nämlich von den Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD in Berlin. Natürlich ist auch Platz für eure Fragen rund um Bundestag, Kanzleramt und Regierungsviertel. In Berlin Code geht es natürlich um die großen Themen. Aber wir wollen uns auch immer mal Zeit nehmen für das vermeintlich Kleine, für Nebensächlichkeiten, all das, was im Nachrichtenalltag manchmal zu kurz kommt. Der Berlin Code ist euer Podcast zum Bescheidwissen und Mitreden. Wir melden uns jeden Freitag mit einer neuen Folge und zwischendurch, wenn etwas Besonderes passiert. Berlin Code findet ihr kostenlos in jeder Podcast-App, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Hört rein und ich freue mich auf euch.